Ein cooler Typ. Habt ihr seine Schuhe gesehen? 6 Monate und Nike Air Force. Der Junge weiß, was man trägt. Schön, euch zu sehen. Ist euch warm? Bei uns hat es heute Nacht im Schlafzimmer um 23 Uhr 29,8 Grad. Ich denke, heute Nacht werden wir die 30 Grad knacken. Dachgeschosswohnung. Hey, es ist hier kühl dagegen. Mit einem langen Hemd mal predigen. Wir befinden uns in der Serie Identität und beschäftigen uns mit der Frage, wer bin ich in Jesus? Thilo hat das Fundament. Wer bin ich als Mensch? Peter letzte Woche darüber gesprochen, ich bin geliebt. Punkt. Und heute Morgen geht es um das Thema, ich bin mehr als ein Überwinder. Wer fühlt sich mehr als ein Überwinder? Ja, 4 Leute, 5, nicht schlecht. Wer fühlt sich manchmal eher wie ein Überwundener? Okay, 3 Ehrliche. Ich glaube, wir leben in einer Kultur, die uns manchmal so eine Opfermentalität irgendwie versucht einzutrichtern. Wir sehen uns oft als Opfer der Umstände. Und ich meine, egal was passiert, ob es auf der Arbeit kracht oder in der Beziehung oder mit dem Nachbar aus dem Ruder läuft oder irgendwas schief geht. Jeder ist schuld. Außer wir, oder? Außer wir. Die Umstände sind verantwortlich. Vielleicht hatten wir auch schlechtere Startbedingungen, haben finanziell schlechte Möglichkeiten, haben eine schwierige Kindheit gehabt, sind benachteiligt aufgrund irgendwelcher Umstände. Und wir verfallen oftmals in so einen die anderen sind schuld, ich bin ein armer Tropf, Selbstmitleidsdenken. Und dann beschweren wir uns. Das können wir übrigens sehr, sehr gut als Deutsche, falls es mit der Europameisterschaft im Fußball nichts wird. Den Titel haben wir auf jeden Fall. Jammern auf höchstem Niveau. Und es ist okay zu meckern. Es ist okay, irgendwie zu jammern und sich zu beschweren. Und dann, keine Ahnung, wir wünschen uns, dass der Sommer kommt. Dann kommt der Sommer und dann es ist viel zu heiß, oder? Es geht doch gar nicht. Oder wir wollen Haustiere und dann beschweren wir uns, dass sie Dreck machen. Wir wollen einen Garten anlegen, beschweren uns über das Unkraut. Die Jugend soll Gas geben, dann sind sie zu laut oder haben verrissene Hosen an oder sonst irgendwas, was sich nicht gehört. Auf der Arbeit wollen wir das nächste Level erreichen und dann wird es zu anstrengend. Wir wünschen, dass Gott zu uns redet und dann sagt er etwas und dann vielleicht nicht das, was wir gerne hören wollen. Und die Kultur trichtert uns manchmal ein, so du bist ein armer Tropf, die Welt schuldet dir was, schrei nur laut genug, beschwer dich und dann bekommst du es auch. Wir sind Opfer. Und weißt du, die Bibel gibt uns recht. Apostelgeschichte 10, Vers 38 steht, dass wir vom Teufel überwältigt waren. Genauso gibt uns die Bibel recht. Wir waren vom Teufel überwältigt. Wirkliche Opfer, den Umständen erlegen. Die einwirkende Kraft war zu stark. Wir sind in Sünde geboren. Was können wir da dafür? So war es irgendwie von Anfang an. Und wir sind Opfer dieses unerträglichen Umstandes der Sünde. Aber ich möchte dich daran erinnern, es gibt einen Mann. Sein Name ist Jesus. Bekannt als der Sohn Gottes, vor dem sich jedes Knie beugen wird und jede Zunge bekennen wird, dass er der Herr ist. Und er wurde das größte Opfer, hat das größte Opfer auf sich genommen und am Kreuz von Golgatha das größte Opfer gebracht, um dich von der Opfer auf die Siegerseite zu bringen. Und diesen unerträglichen Umstand der Sünde hat er getragen und durch seinen Tod und auch Auferstehung ein für alle Mal besiegt. Das heißt, ab dem Moment, wo wir mit Jesus unterwegs sind, wo er unser Herr ist und wir ihm nachfolgen, ab diesem Moment haben wir eine neue Identität in ihm und wir dürfen von der Opferseite auf die Siegerseite wechseln. Du bist Teil des Siegerteams. Und weißt du, es zählt nicht mehr, was die Umstände über dich sagen oder die Prognosen deines Chefs oder was deine Freunde über dich sagen oder was der Teufel dir einflüstert, nicht mal was du selbst über dich sagst, sondern das, was das Wort Gottes über dich sagt. Das hat Gewicht. Und ich möchte dir passend zu diesem Thema ein paar Verse zusprechen und vorlesen, was das Wort Gottes über dich sagt in deiner Identität als Überwinder. Hier heißt es nach Römer 8, Vers 11, der Geist, der Jesus von den Toten auferweckt hat, wohnt in dir. Nach Römer 5, Vers 17, durch Jesus Christus wirst du, der du Gottes Gnade und das Geschenk der Gerechtigkeit in so reichem Maß empfangen hast, in der Kraft des neuen Lebens herrschen. Nach Psalm 18, Vers 29, der Herr, er lässt dein Licht erstrahlen. Er, dein Gott, erleuchtet deine Finsternis. Denn mit ihm kannst du deinen Feinden entgegenstürmen und mit deinem Gott kannst du über Mauern springen. Nach Philipper 4, Vers 13, nichts ist dir unmöglich, weil der, der bei dir ist, dich stark macht. Nach 2. Petrus 1, Vers 3, das zählt für dich. In seiner göttlichen Macht hat Jesus dir alles geschenkt, was zu einem Leben in der Ehrfurcht vor ihm nötig ist. Nach Römer 8, Vers 31, Gott ist für dich, wer kann gegen dich sein? Nach Römer 8, Vers 37, aber in diesem allem bist du mehr als ein Überwinder durch den, der dich geliebt hat. Das sagt das Wort Gottes über dich, du bist mehr als ein Überwinder. Und wir wissen, ab dem Moment, wo wir mit Jesus unterwegs sind, da sind plötzlich überall Regenbogen und Schmetterlinge unterwegs und alles wird unglaublich einfach. Natürlich nicht. Es wird manchmal sogar schwieriger, manchmal sogar härter, aber Überwinder zu sein heißt nicht, dass alles glatt läuft, sonst würde es nicht Überwinder heißen. Das ist irgendwie logisch, oder? Ein Überwinder muss ja was überwinden. Es kommt manchmal sogar mehr Gegenwind. Jesus selbst sagt in Lukas 9, 23, wenn jemand mein Jünger sein will, muss er sich selbst verleugnen, sein Kreuz täglich auf sich nehmen und mir nachfolgen. Nicht gerade entspannt. Aber wir dürfen gemeinsam mit Jesus trotz Widerstände und trotz Hindernisse und trotz Probleme mit einem Siegerdenken unterwegs sein und nicht mit einer Opfermentalität. Mit diesem Wendepunkt am Kreuz dreht sich unsere Identität um 180 Grad. Und ich glaube, dass Jesus uns ermutigt, diesen Selbstmitleid und diese Opfermentalität abzulegen. Jesus sagt ja von sich selbst, er ist sanftmütig und von Herzen demütig. Er hat Mitleid, er ist empathisch. Jesus ist einfach großartig. Aber wenn irgendjemand aufsteht und zu ihm sagt, das ist unfair oder Selbstmitleid anfängt oder anfängt zu pfinsen, da kann Jesus knallhart sein. Und ich möchte ein paar Beispiele bringen, wie Jesus auf Selbstmitleid reagiert. Seine letzten Tage auf dieser Erde, er sagt seinen Jüngern nochmal so, wo es lang geht, deutet Petrus an, wie er sterben wird. Schöne letzte Worte. Und dann schaut Petrus Jesus an und fragt ihn, hey, was ist mit dem? Und er zeigt auf Johannes. Was ist mit ihm? Was ist die Antwort von Jesus? Was geht dich das an? Folge du mir nach. Nicht gerade pastoral, also nicht gerade empathisch, Jesus. Oder Lukas 12. Jesus ist am Predigen und dann kommt so ein Bruder und sagt zu ihm, ey Jesus, mein Bruder, der teilt das Erbe nicht mit mir. Das ist ungerecht. Sag ihm, dass er mit mir teilen soll. Was für eine Antwort würden wir von Jesus erwarten? Oh, da hast du recht, das geht ja mal gar nicht. Das geht gar nicht. Wir machen einen Termin aus, dann treffen wir uns zu dritt, dann führen wir ein Mediationsgespräch und dann werden wir das Ganze regeln. Schön 50-50. Was ist die Antwort von Jesus? Wer hat mich zum Richter über euch gesetzt oder Vermittler an euren Erbangelegenheiten? Dann dreht er sich zu den Leuten um und fängt an, über Habgier zu predigen. Jesus ist heftig unterwegs. Matthäus 20. Da geht es darum, dass so ein Großgrundbesitzer Arbeiter einstellt und dann kommen sie am Morgen und arbeiten, dann kommen mittags noch welche dazu und dann kommen am Abend welche und am Abend ist Zahltag. Jedem wurde ein Tageslohn versprochen. Und die, die nur eine Stunde gearbeitet haben, bekommen genauso viel wie die, die den ganzen Tag in der Sonne gebuckelt haben. Was ist die Antwort von denen, die morgens angefangen haben? Klar, wird jeder von uns auch tun. Ey, das ist ungerecht so. Wir haben den ganzen Tag die Mittagssonne mitgemacht. Und jetzt bekommen wir genauso viel wie die, die nur eine Stunde hier waren. Das ist unfair. Die Antwort, die wir erwarten würden. Ja, Jungs, ihr habt recht. Das ist wirklich ungerecht. Und weil ich so großzügig bin, dürfen die ihren Lohn behalten und ihr bekommt das Dreifache. Was sagt Jesus? Oder dieser Besitzer in der Geschichte? Er sagt, ich kann mit meinem Geld machen, was ich will. Punkt. Mit anderen Worten, hört auf, euch zu beklagen, hört auf, euch selbst als Opfer zu sehen. Noch ein weiteres Beispiel, das Gleichnis von den anvertrauten Talenten. Das anvertraute Geld. Wieder ein reicher Besitzer, er geht weg, drei Leute sollen das Geld irgendwie vermehren, er kommt nach Hause, zwei haben es vermehrt, der dritte hat es eingegraben. Da kommt er mit dem Eingegrabenen so, ey, ich habe hier alles dabei, Entschuldigung, dass ich es eingegraben habe, ich hatte einfach Angst vor dir. Ich weiß, du bist ein harter Kerl und du erntest dort, wo du nicht gesät hast. Die Antwort, die wir von Jesus erwarten würden, ey, du brauchst doch keine Angst vor mir zu haben. Die Liebe treibt alle Furcht aus, komm heute Abend zu mir, ich lade dich zum Essen ein und dann regeln wir das, überhaupt kein Problem. Von wegen, was sagt Jesus? Ey, hättest du es wenigstens auf die Bank gebracht. Er dreht sich zu den anderen um und sagt, hey, nimmt ihm das weg, gibt es denen, die es vermehrt haben und wirft ihn in die Finsternis. Ein letztes Beispiel aus Johannes 5, wie Jesus mit Selbstmitleid oder Unfairness umgeht. Und da geht es um Krankheit. Ein Gelähmter sitzt am Teich seit 38 Jahren. Und er wartet drauf, bis er in dieses Wasser, weil dieser Teich heilen soll, dass er da hinunter kann. Und dann kommt Jesus vorbei und dieser Mann jammert. Können wir absolut nachvollziehen. Und er sagt, ich habe niemanden. Niemand kümmert sich um mich. Und Jesus schaut ihn an und sagt, willst du wirklich gesund werden? Und ja, diese Beispiele sind Opfer, das sind Verlierer. Und ja, es ist unfair. Und ich glaube, dass Jesus weiß, dass es unfair ist, okay? Aber er lässt trotzdem diese Opfermentalität nicht zu. Er lässt nicht zu, dass sie die Verantwortung abgeben und resignieren. Er macht deutlich, es ist Zeit aufzustehen, es ist Zeit dankbar zu sein und Verantwortung zu übernehmen. Der kanadische Psychologe Jordan Peterson hat die These aufgestellt, dass dein Leben in dem Maß erfüllt ist, indem du bereit bist, Verantwortung zu übernehmen. Die Kultur sagt zu uns, versuche ein Leben ohne Anstrengung zu führen und enthalte dir nichts, was Spaß macht, sondern gönn es dir am besten sofort, sagt die Jugend besonders gern. Gönn es dir sofort. Das heißt, um glücklich zu sein, können wir zusammenfassen, was die Welt suggeriert, lebe lastfrei und gönne dir alles gleich. Der gute Herr Peterson sagt, aufgrund seiner Studien, die Leute, die glücklich sind, haben wertvolle Ziele und Durchhaltevermögen. Und wenn wir jetzt das Leben von Jesus anschauen, was trifft mehr zu? Der Vibe des 21. Jahrhunderts, Jesus lastfrei unterwegs, sich alles gleich gegönnt? Nein. Hat er wertvolle Ziele? Das Wertvollste überhaupt. Die Errettung des gesamten Planeten. Hat er Durchhaltevermögen? Beschimpft, Gegenwind, Peitschenhiebe, Nägel und darauf 33 Jahre hingearbeitet. Aber Jesus wusste in diesen Schwierigkeiten und er hat es nie vergessen, wer er ist und wer mit ihm ist und wie die Geschichte ausgeht. Und ich möchte dich heute Morgen daran erinnern, wer du in ihm bist. Du bist sein Sohn und seine Tochter. Und mehr als ein Überwinder. Ich möchte dich daran erinnern, dass er mit dir ist. Er hat verheißen, mit dir zu sein bis ans Ende aller Tage. Und ich möchte dich daran erinnern, dass diese Geschichte, auch wenn es vielleicht dunkle Kapitel gibt, dass sie gut ausgeht. Und wenn das Leiden und Meckern und das Beschweren, ich glaube, es darf nicht zu unserer Identität werden. Weil sonst geht jegliche Freude flöten. Und wir rutschen in so eine Opferspirale und sehen uns irgendwie als ewige Verlierer und sind nicht mehr bereit, Verantwortung zu übernehmen. Die Gefahr besteht, dass unsere Defizite zu unserer DNA werden. Wenn wir mal verloren haben, dann sagen wir, ich bin ein Verlierer. Wenn wir mal krank sind, dann sagen wir, ich bin ständig krank. Wenn wir gescheitert sind, sagen wir, ich bin ein Versager. Wenn wir Gegenwind erfahren, sagen wir, ich bin ein Opfer. Aber nur weil du dich allein fühlst, bist du noch lange nicht allein gelassen. Wenn du kraftlos bist, ist er in deiner Schwachheit mächtig. Um es im Fußballbild zu sagen, wer hat gestern Abend alles Fußball geschaut? Ja. Gute Fanrunde hier, kein Public Viewing der Agape. Wenn du vielleicht mal einen Zweikampf verloren hast, hast du noch lange nicht das Spiel verloren. Das Spiel ist schon längst entschieden und du stehst auf der Siegerseite. Ich glaube, dass wir immer wieder im Leben die Entscheidung treffen müssen, ob wir bei Gegenwind unser Segel einziehen und einfach resignieren oder ob wir es neu ausrichten und anfangen, Loblieder zu singen. Und ich möchte eine Geschichte erzählen von einem Mann aus dem Alten Testament. Und dieser Mann, der hat viele Herausforderungen gehabt und trotzdem war er mit so einem Siegerdenken irgendwie unterwegs. Wenn 10 Kundschafter gesagt haben, dass der Gegner zu stark ist, hat er gesagt, die packen wir locker, weil Gott mit uns ist. Und zwar im 6. Buch der Bibel, im 6. Kapitel, und ich lese den ersten Vers. Hier heißt es, Jericho aber war verschlossen und verriegelt vor den Kindern Israels, sodass niemand heraus oder hineingehen konnte. Und der Herr sprach zu Josua: Siehe, ich habe Jericho samt seinem König und den tapferen Kriegern in deine Hand gegeben. Folgender Kontext. Kontext ist King, hat uns Tito beigebracht. Israel hat nach 40 Jahren endlich den Ausgang aus der Wüste gefunden. Mose 120 ist verstorben. Es gibt einen neuen Anführer, sein Name ist Josua. Josua führt das Volk Israel durch den Jordan durch, so die Teilung des Roten Meers 2.0. Und dann kommen sie ins verheißene Land. Das Land, das Gott Israel zugesagt hat, mit einem kleinen Haken an der ganzen Sache. Sie müssen es erst noch erobern. Da wohnen ungefähr 50 Völker. Und Jericho, diese Stadt Jericho, befindet sich im verheißenen Land. Und Gott sagt dann, Jericho ist verriegelt, keiner kommt rein und raus, ich habe es euch aber gegeben, folgende Anleitung gebe ich euch mit. Holt eure Bundeslade, holt eure Priester, eure bewaffneten Krieger und dann lauft ihr da schweigend außen rum. Einmal pro Tag. Das macht ihr 6 Tage lang und am 7. Tag lauft ihr 7-mal rum. Ich habe die Geschichte in der Kinderstunde schon geliebt. Und dann, wenn ihr 7 Runden gelaufen seid, dann brecht ihr in einem Kriegsgeschrei aus und dann fällt die Stadtmauer einfach in sich zusammen und ihr geht rein und erobert das Ding. Eigentlich eine einfache und pragmatische Anleitung, oder? So würde ich gerne mal durchs Leben gehen. So, ne? Okay, nächste Runde. So ein kleines Handbuch. Eigentlich eine einfache Anleitung, eine große Verheißung, passt gut in die Definition von unserem Herr Peterson, ist ein wertvolles Ziel und du brauchst Durchhaltevermögen dafür. Und ich habe mir die Frage gestellt, wenn Gott so viel versprochen hat, warum geben wir um alles in der Welt so schnell auf? Und ich glaube, dass wir, wenn wir dabei sind, unsere Runden zu drehen, vor lauter Hindernisse und Schwierigkeiten und hohen Stadtmauern und dicken Schlössern, manchmal vergessen, wer wir sind und wer mit uns ist und wie die Geschichte ausgeht. Mir geht es ganz oft so, dass wenn sich in meinem Leben irgendein Hindernis auftut und da kommt irgendein Problem, dann wird dieses Problem manchmal zum Zentrum des Universums für mich. Und meine Gedanken kreisen nur um diese eine Sache. Und ich denke mir, okay, wie kann man das lösen? Warum muss es immer so schwierig sein? Warum kann ich alles am Schnürchen laufen? Besteht dieses Leben eigentlich nur aus einer Ansammlung von Problemen? Weiß irgendjemand, wovon ich spreche? Okay, danke für die 2 ehrlichen Hände. Und dann steigere ich mich in dieses Problem rein und ich blase es auf wie mit einer Luftpumpe, bis es in meinem Leben nur noch diese eine Sache gibt, die ich anschaue. Und was ist die Folge? Am liebsten würde ich das Handtuch werfen. Am liebsten würde ich sagen, wisst ihr was? Ihr Probleme, ihr könnt mich alle mal. Macht doch einfach, was ihr wollt, aber lasst mich in Ruhe. Und die Folge ist Resignation. Und ich glaube, wir müssen aus solchen Situationen, und die kommen ständig, immer wieder rauszoomen, bisschen Distanz zu dem Problem gewinnen, weil unsere Perspektive oftmals so limitiert ist. Ganz ehrlich, Jericho ist nicht groß. So in einer Stunde ist man da außen rumgelaufen. Aber die Mauern sind eben, die sind eben hoch. Und die Riegel sind eben fest verschlossen. Und diese Verheißung, die eigentlich direkt vor uns liegt, ist aufgrund der Hindernisse nahezu nicht erreichbar. Und was ich an Gott irgendwie so cool finde, gerade in diesen ersten zwei Versen, Jericho aber verschlossen und verriegelt vor den Kindern Israels, sodass niemand heraus oder reingehen konnte. Und der Herr sprach zu Josua, achtet auf die Zeitform, siehe, ich habe Jericho samt seinem König und den tapferen Kriegern in deine Hand gegeben. In dem ersten Vers sagt Gott, es ist unmöglich, da reinzukommen. Keiner kann rein, keiner kann raus. In dem zweiten Vers sagt er, ja, was wollt ihr denn, die Stadt gehört euch doch schon. Vollendete Gegenwart, richtig Mama? Mhm. Vollendete Gegenwart ist das, was Gott hier benutzt. Gott ist der Einzige, der in der Vergangenheitsform sprechen kann, bevor die Gegenwart Wirklichkeit wird. Das heißt, er kann dir sagen, was ist, wenn das, was ist, jetzt noch nicht ist. Ergibt Sinn, oder? Ja, ist ja ein bisschen kompliziert. Das heißt, das ist auch der Grund, warum das, was wir sehen oder was wir fühlen, sich ganz oft von dem unterscheidet, was Gott zu uns sagt. Gott sagt zu dir, du bist gesegnet und du fühlst dich vielleicht verlassen. Er sagt zu dir, du bist geheilt und du fühlst dich krank. Er sagt zu dir, du bist mehr als ein Überwinder und du fühlst dich als Verlierer. Aber ich glaube, wenn Gott was gesagt hat, dann müssen wir daran festhalten, bis das, was ist, jetzt noch nicht ist, endlich ist. An seiner Verheißung festhalten. Und nur weil gerade nichts passiert, heißt es nicht, dass seine Verheißung keinen Bestand mehr hat. Ich möchte an einem Beispiel aus meiner Arbeit festhalten. Ich bin an dem Ort, was meine Arbeit betrifft, und ich hoffe in anderen Bereichen auch, wo Gott mich hingesetzt hat. Und ich weiß, dass ich dort bin, wo Gott mich haben möchte, dass die Ausbildung, die ich gerade durchlaufe, Gott gewollt ist und wirklich wertvoll ist. Und Gott hat schon mehrmals zu mir gesprochen. Er hat den Weg schon mehrmals bestätigt aufgrund Umstände, aufgrund Dinge, die passiert sind, aufgrund seines Redens. Aber ihr Lieben, sobald mal ein paar Wochen Funkstille ist und ich von Gott nichts höre, fange ich an, alles in Frage zu stellen. Ich sage, ey Gott, bin ich wirklich dort, wo du mich haben möchtest? Und Zweifel steigen in mir auf und ich beginne alles zu hinterfragen. Bin ich überhaupt am richtigen Platz? Und wenn sich dann kein Fortschritt irgendwie zeigt, ich selbst stagniere, ein paar schwierige Sachen zusammenkommen, wie oft spiele ich mit dem Gedanken, das Handtuch zu werfen? Und ich habe eine Studie angehört von der Harvard-Universität. Und zwar haben da ein paar äußerst intelligente Menschen geforscht, warum erfolgreiche Menschen erfolgreich sind und andere nicht. Interessante Frage, oder? Und ihre Studien haben sie zu einer Militärakademie geführt, wo sie quasi geschaut haben, welche Probanden oder Soldaten schaffen es da durch und welche eben nicht und warum schaffen es die, die es durchschaffen. Dann waren sie auf einer Schule mit schwer erziehbaren Kindern und haben ermittelt, welche Lehrer wirklich Erfolg haben und warum. Und dann waren sie noch bei einem Buchstabierwettbewerb von Kindern. Meine Tochter wird auf keine Buchstabierwettbewerbe gehen. Da sind so Kinder, die buchstabieren Wörter mit bis zu 72 Buchstaben. Ich wusste gar nicht, dass es so lange Wörter gibt. Ich hab gegoogelt, in der Vorbereitung, das längste Wort der Welt hat 189.819 Buchstaben. Es ist ein menschliches Protein, was aus 30.000 Aminosäuren besteht. Hat also sehr, sehr viele Bindestriche, falls du auf der nächsten Grillfeier etwas angeben möchtest. Und auf jeden Fall, das Ergebnis dieser Studie war folgendes. Sie haben herausgefunden, dass nicht der IQ entscheidend ist, nicht der Intelligenzquotient, sondern der AQ, der Adversity Quotient, wie es der Engländer sagen würde. Also zu Deutsch der Widrigkeitsquotient. Und dieser AQ beschreibt, wie eine Person mit Widerständen umgeht und ihre Fähigkeit, diese Widerstände zu überwinden. Das heißt, die erfolgreichsten Lehrer, die erfolgreichsten Soldaten und die erfolgreichsten buchstabierenden Kinder waren nicht die Schlauesten und waren nicht die Talentiertesten, sondern waren die, die länger durchgehalten haben, die mit Druck am besten umgehen konnten. Das Ergebnis der Studie war, die Erfolgreichsten waren die, die Leidenschaft hatten, gepaart mit Ausdauer. Weißt du, wenn ich am Zweifeln bin, ob ich am richtigen Ort bin, klar will ich Gott immer wieder fragen und wünsche mir, dass er es bestätigt. Aber wenn ich nichts sehe und da kein Fortschritt ist, dann will ich an seiner Verheißung trotzdem festhalten. Und auch wenn es trocken ist und auch wenn es schwierig ist, will ich ein Herz voll Leidenschaft haben, das keiner erlöschen kann. Und ich will voll Ausdauer und voll Durchhaltevermögen sein. Und ihr Lieben, dieses Volk Israel, diese Krieger, sie waren 6 Tage unterwegs, haben Runde um Runde gedreht. Und da war kein Beweis der Gegenwart Gottes. Es war nicht so, dass sie nach dem 2. Tag ins Lager kamen und Gott da stand mit einem Handtuch in der Hand und einem Eistee für sich. Gut gemacht, nur noch 4 Tage, dann habt ihr es geschafft. Kein Beweis der Gegenwart Gottes, kein Reden. Ich kann mir gut vorstellen, dass sie sich nach 1-2 Runden gefragt haben, was um alles in der Welt tun wir hier eigentlich? Keine Bestätigung, dass sie auf dem richtigen Weg sind. Ganz im Gegenteil. Was denkt ihr, was die Einwohner von Jericho gemacht haben, die von ihrer Stadtmauer runtergeguckt haben? Wenn die hier da die Reise nach Jerusalem spielen. Gelacht wahrscheinlich und verspottet haben sie. Und es waren ja auch, das waren ja keine Hampelmänner oder Laien so, das waren richtige Krieger. Als richtiger Krieger willst du ja kämpfen so, das ist deine DNA irgendwie. Und stell dir vor, die kommen nach Hause ins Lager zu ihrer Frau, die da wartet. Hey Warrior, wie war's? Wie viel hast du erlegt? Ja du Schatz, es war Warming Up. Ich glaube morgen nochmal Warming Up, dass wir richtig warm sind. In diesen Videospielen gibt es ja nach jedem Level immer so eine Level-Up-Musik. Und du weißt so, yes, jetzt geht's weiter. Kein Level-Up-Musik. Und ich glaube, 6 Tage können da ziemlich lang sein. Wir bringen den Prozess oftmals voran, solange wir den Progress sehen. Das heißt, wenn Fortschritt sichtbar ist, dann bleiben wir dran. Wenn wir keinen Fortschritt sehen, fangen wir an zu zweifeln. Wenn du irgendwann die Entscheidung triffst, jetzt dein Corona-Speck wieder wegzutrainieren, dann gehst du ins Fitnessstudio und dann hast du die ersten Wochen richtig Erfolg und du kriegst dicke Arme und das ist ja eh so. Männer schauen sich an und denken, sie sehen aus wie Arnold Schwarzenegger. Bei Frauen ist es genau umgekehrt. Männer haben einfach ein großes Selbstvertrauen, was ihr Körper betrifft. Und auf jeden Fall, so ein paar Wochen bist du dran und du siehst Fortschritt und du machst es gerne und dann stellt sich der Fortschritt ein. Und dann endest du als Karteileiche und die Studios freuen sich, dass du sie unterstützt. In Beziehungen investieren wir so lange, wie wir merken, dass da irgendwie Fortschritt ist. Sobald Sendepause ist, haben wir Schwierigkeiten. In Projekten sind wir so lange dran, solange es irgendwie vorwärts geht. Und wenn es mal stagniert, stellen wir alles in Frage. Vielleicht ist es bei deinem Dienst in der Gemeinde genauso. Vielleicht hast du irgendeine Krankheit in deinem Leben und du merkst, es geht den Bach runter und du bist eigentlich am Resignieren. Vielleicht ist es ein Kampf, den du führst gegen irgendeine Sucht oder gegen irgendeine Sünde, die du nicht sein lassen kannst. Und du denkst dir, ey, es hat doch sowieso keinen Wert. Vielleicht ist es der Glaube, wo du denkst, hey, warum ist es so trocken? Am Anfang warst du Feuer und Flamme. Du bist leicht durchs Leben gehüpft. Und dann kam der erste Gegenwind, der dich vielleicht aus der Bahn geworfen hat. Ich glaube, durchhalten ist dann am schwersten und gleichzeitig am wichtigsten, wenn der Fortschritt nicht sichtbar ist. Glaube bedeutet, dran zu bleiben, auch wenn man es nicht sieht, wenn man nichts sieht. Weiterzumachen, wenn es leichter wäre, aufzuhören. Nicht aufzugeben, wenn kein Fortschritt sichtbar ist. Treu zu sein, auch wenn sich die Umstände nicht ändern. Jesus selbst sagt in Matthäus 24, wer aber bis ans Ende standhaft bleibt, wird gerettet werden. Leidenschaft und Durchhaltevermögen. Und nicht lastfrei und Gönjamins und Gönndulas. Und was ich interessant finde, ist so, diese Krieger in Jericho, sie haben genau eine einzige Auflage. Und die Auflage ist die, seid still. Sie sollen 6 Tage schweigen. Hast du dir schon mal die Frage gestellt, warum sie den Mund halten sollen? Ich glaube, der Grund ist der, dass oftmals unser eigener Mund unser größter Feind ist. Wenn sie hätten reden dürfen, wie oft wären sie wahrscheinlich unterwegs gewesen nach der 2. und 3. Runde? Hey, was machen wir hier überhaupt? Das hat doch keinen Sinn. Das hat doch keinen Zweck. Hast du schon mal von irgendjemandem gehört, der um eine Stadtmauer läuft und die danach einfällt? Was für ein Quatsch. Und diese Stimmung und dieses Beschweren und dieser Unglaube hätte sich verbreitet wie die schlimmste Delta-Variante. Da hätte deine Maske nichts genutzt. Übers Gehör wird dieser Virus übertragen. Und deswegen sagt Gott, seid still. Haltet einfach euren Mund. Schenkt Frustration und Beschwerden kein Gehör. Sei still und dreh noch eine Runde. Sei still und tue, was Gott dir aufgetragen hat. Sei still und liebe. Sei still und bete. Sei still und mach weiter. Psalm 46, Vers 10. Seid still und erkennt, dass ich der Gott bin, spricht der Herr. Ich möchte die Gedanken ganz kurz nochmal in eine Reihenfolge bringen. Das Team kann sich gerne auf den Weg machen. Der erste Punkt ist lebende Kultur, die versucht, uns eine Opfermentalität einzutrichtern. Der zweite ist, ja, wir waren wirklich Opfer. Die Sünde hatte uns fest in ihrer Hand. Der dritte Punkt ist, Jesus hat die Sünde am Kreuz besiegt. Und wenn wir ihm nachfolgen, wenn er unser Herr ist, dann wechseln wir von der Opfer- auf die Siegerseite. Der vierte ist, Jesus ermutigt uns, diese Opfermentalität, das Beschweren und das Selbstmitleid auf die Seite zu legen. Und der fünfte Punkt, in unserer neuen Identität, im Siegerdenken unterwegs zu sein. Das, was das Wort Gottes über dich sagt, ist das, was zählt. Du bist mehr als ein Überwinder. Erinnere dich daran, wer du bist und wer mit dir ist und wie die Geschichte ausgeht. Der sechste Punkt, das Siegermentalität bedeutet nicht, dass keine Widerstände kommen. Aber dass wir wissen, dass wir als Sieger vom Platz gehen. Auch wenn wir mal einen Zweikampf verlieren. Und der letzte Punkt ist entscheidend für ein bedeutungsvolles Leben. Es ist nicht deine Intelligenz und auch nicht dein Talent, sondern Leidenschaft und Durchhaltevermögen. Und wenn du darüber nachdenkst, aufzugeben, dann erinnere dich daran, warum du angefangen hast. Wenn du darüber nachdenkst, vielleicht dein Glaube hinzuwerfen, dein Handtuch zu werfen, vielleicht deine Ehe oder irgendwelche Beziehungen einfach fallen zu lassen. Vielleicht sogar mit dem Leben selbst haderst. Also wir treffen die Entscheidung, ob wir dieses Handtuch nehmen und das fallen lassen und sagen, nicht mit mir. Oder wir treffen die Entscheidung, ob wir dieses Handtuch nehmen und den Schweiß von der Stirn wischen und weitermachen. Und ich glaube, dass der Teufel möchte, dass wir dieses Handtuch fallen lassen. Und was für eine Schande bei jeder Person, wo es ihm gelingt. Aber Jesus ist der das Handtuch wieder aufhebt und der Füße wäscht und darin abtrocknet. Wir sind mehr als Überwinder. Das ist unsere DNA. Das ist das, was wir sind. Und ich möchte uns ermutigen, dass wir nicht müde werden, das zu tun, was gut und richtig ist. Ich möchte dich ermutigen, dass wir standhaft sind. Und egal, wenn wir nichts sehen, egal, ob wir nichts spüren, egal, ob es trocken ist, egal, ob sich da ein Hindernis nach dem anderen auftut und die Mauern größer werden. Ich möchte dich einladen, dass wir festhalten und dass unser Herz voll Leidenschaft ist, das keiner löschen kann. Dass wir voll Durchhaltevermögen sind. Ich möchte dich einladen, dass du gemeinsam mit mir aufstehst. Wir wollen gleich noch zusammen Lieder singen und du darfst wirklich darauf auch reagieren. Ja, ihr dürft jetzt aufstehen, ja. Danke, Nicole. Noch ganz kurz ein letzter Gedanke, du darfst trotzdem stehen bleiben. Ich stehe auch die ganze Zeit. Ich lese gerade ein Buch, hab mir der Opa ausgeliehen, von der Azusa Street. So für alle alten Pfingstler, so eine Erweckung Anfang des 19. Jahrhunderts, Anfang des 20. Jahrhunderts. Und wirklich eine Gegenwart Gottes, die manchen vielleicht Angst macht, mich macht sie hungrig. Und Gliedmaßen, die nachwachsen, Tumoren, die aus dem Körper rausfallen, Zähne, die wieder gesund werden, die unbeschreiblichsten Sachen. Die Gegenwart Gottes, die sichtbar und spürbar ist. Und auch wenn wir die Apostelgeschichte lesen, dann sehen wir, wie Gott sich zu seinem Wort stellt und wie kein Tag vergeht, wo Menschen der Gemeinde nicht hinzugefügt werden und wo Kranke gesund werden und Gebundene befreit werden und Trauernde getröstet werden. Und ich frage mich, was ist mit uns los? Und ich sehne mich so danach, dass wir nicht Kirche spielen, sondern dass Gott sich zu seinem Wort stellt und dass er es bestätigt durch mitwirkende Zeichen und Wunder mancherlei Kraftwirkung und das Ausgießen seines Heiligen Geistes. Ich sehne mich so danach und wir können beten und wir können Gas geben und es ist alles schön und richtig. Aber es ist trotzdem in seiner Hand. Und es ist eine Berührung des Himmels. Und wenn es trocken ist und wenn nichts passiert und du am Hadern bist und du am Zweifeln bist und dieses Handtuch am liebsten hinwerfen würdest, mehr als ein Überwinder, eine Heulsuse, heb dieses Handtuch auf, wisch die Tränen ab. Sei standhaft und lauf weiter. Es ist sein Zeitplan. Er ist der große Stratege. Und wir dürfen ihm vertrauen. Wird nicht müde, das zu tun, was gut und richtig ist. Amen.